ARD. Exquisit. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Diesen Podcast bekommen Sie jede Woche neu in der App der ARD Audiothek. Und damit herzlich willkommen zu unserem Exquisit-Podcast. Bitte nehmen Sie Platz, der Doktor hat gleich Zeit für Sie. Wir wollen heute mehr über das Gesundheitswesen in der DDR erfahren. Kleine Tierbildchen, wenn man brav beim Kinder- oder Zahnarzt war, Schwestern mit weißen Häubchen auf dem Kopf und ein roter SV-Ausweis. Gerne auch in grün. Oder erinnern Sie sich noch an Schwester Agnes? Agnes Kraus in der sehr beliebten DDR-Fernsehserie? Von der Gemeindeschwester, die in ländlichen Ortschaften die Versorgung der Menschen übernahm, bis hin zur einheitlichen Krankenversicherung und dem festen Beitragssatz. Der Exquisit-Podcast schaut heute auf das Gesundheitswesen in der DDR. Unser Gast ist Professor Dr. Hans-Egbert Schröder, der frühere ärztliche Direktor der Medizinischen Akademie Dresden und einstige Redaktionsleiter des Ärzteblatt Sachsen. Er erinnert sich, wie das früher war und erzählt zum Beispiel, dass die Medikamente in verschiedene Kategorien eingeteilt wurden.
Es gab die A-, B-, C-, D-Nomenklatur für die Medikamente. A war, das konnte jeder verschreiben. Ja, also wenn ich jetzt irgendein Medikament brauchte, konnte ich das in meiner Ambulanz verschreiben. B-Nomenklatur, das war dann schon eingeschränkt. Da musste man den Antrag beim Kreisarzt stellen. Das waren also Medikamente, die nicht so häufig vorhanden waren. Dann gab es die C-Nomenklatur, da musste der Bezirksarzt dann noch zustimmen, dass das Medikament irgendwoher importiert wird. Und dann gab es die D-Nomenklatur, die ging über die Regierungsapotheke in Berlin. Und da gingen dann die Mitarbeiter nach West-Berlin mit Aktentasche und haben also praktisch dort diese Medikamente eingekauft. Das hat also teilweise, ja, 3-4 Monate gedauert, ehe man dann so ein Medikament bekam, was also dringend benötigt wurde. Also es gab diese Abstufung A, B, C, D.
Wir erinnern uns heute an das Gesundheitswesen in der DDR. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit@mdr.de. Ich bin Imme Tröger und jetzt freue ich mich auf Poliklinik und Stethoskop mit Ihnen. Der nächste bitte. Lückenlose Impfpässe und eine staatliche Versorgung. Ärzte, Schwestern, Physiotherapeuten und Medizinuniversitäten unter anderem in Erfurt, Rostock, Berlin, Leipzig und Dresden. Wir wollen heute mehr über das Gesundheitswesen in der DDR erfahren. Worin lagen seine Stärken und welche Versorgungsarten gab es? Ich kann mich erinnern, dass in unserer Schule ein Zahnarzt seine Praxis hatte. Das war gruselig genug. Schulärztliche Untersuchungen gehörten in der DDR jedoch zur Tagesordnung. Auch die reinen Untersuchungen in Kinderkrippe, Kindergarten und Betrieb gehörten dazu. Selbst in Altenheimen gab es anfangs oft ein Arztzimmer und einen Mediziner, der die Bewohner betreute. Wir erinnern uns heute daran. Zum Arzt geht wohl keiner so richtig gern. Es ist natürlich toll, wenn jemand hilft, wenn man Hilfe braucht. Doch besser ist es, man braucht erst gar keinen Arzt. Dennoch ist er manchmal nötig und wie das früher in der DDR war mit dem Gesundheitswesen. Mein Kollege Dirk Henze fasst zusammen.
Der Westen hatte seine Schwarzwaldklinik, wir hatten das Krankenhaus am Rande der Stadt. Und da zeigt sich ja schon, welche Drehbuchautoren ihre Häuser verantwortungsvoll bauten. Stationäre Behandlung gehört in die Stadt, nicht in den Wald. Das Krankenhaus am Rande der Stadt stand zwar in der Tschechoslowakei und war deshalb schwer zu erreichen, aber man kannte ja das Personal.
Die Sowas sind seit 3 Generationen Chirurgen. Großvater war Chirurg, Vater ist Chirurg, also musste der Sohn auch Chirurg werden. Habe ich recht oder nicht?
Vielleicht etwas elitär gedacht, deshalb hatte die DDR höchstmenschliche Fachkompetenz auch auf unteren Ebenen im Einsatz.
Gemeindeschwester Agnes.
Gemeindeschwester Agnes Kraus hat das Fernsehpublikum direkt am Herzen behandelt. Die gute Seele von Krumbach. Knallharte Anamnese.
Hat er denn Fieber?
Unbürokratische Überweisung.
Kitte, wisst ihr, ich bin auch nicht auf dem Damm. Ruf doch mal bei Schwester Jaran an den Waldstedt.
Diagnosen auf den Punkt.
Hast ja kein Fieber. Alles bloß Einbildung.
Und ehrenamtliche Seelsorgerin noch dazu. Da wurde man schon gesund vom Zusehen.
Vom pädagogischen Standpunkt aus hat Agnes recht.
Und auch vom medizinischen.
Sie inspirierte sämtliche Teilbereiche der DDR-Medizin. Auch Zahnarzt Dr. Wittkugel und seine Sprechstundenhilfe Frau Happmeier. Rufname.
Häppchen.
Ach, die beiden. Er, so ein toller Dentist, aber so unbeholfen in privaten Dingen. Und sie, so ein nettes Mädchen. Bis zur Serie Zahn um Zahn hatte ich Angst vor Karies.
Aber das müssen Sie doch nicht, wir sind doch hier in einer Poliklinik.
Mein Reden. Und wer nicht dort war, rief Bereitschaft Dr. Federer.
Ausgerechnet am Freitag, ich muss ja noch einkaufen.
Uta Schorn tut hier nur so. Sie hat gern geholfen. Und gleich noch die Patienten erzogen, wenn sie den Notruf missbrauchten.
Warum haben Sie uns angerufen? Weil Sie Telefon haben?
Na, aber krank schreiben können Sie.
Kann ich ihn nicht.
Schicken Sie ihn zu seinem Hausarzt, jetzt gleich. Der wird entscheiden. Und keine Angst, er wird ihn rannehmen. Heute noch.
Das DDR-Fernsehen trug regelmäßig weißen Kittel. Um uns zu zeigen, Ärzte sind auch bloß Menschen und nur nebenberuflich Halbgötter.
Wir begucken noch einmal Poliklinik und Co., das Gesundheitswesen in der DDR. Vom SV-Ausweis über den lückenlosen Impfpass bis zum Schwesternhäubchen wollen wir uns an die ärztliche Versorgung in der DDR erinnern. Laut Statistik kam auf 439 DDR-Bürger ein Arzt. Auf der anderen Seite wird auch immer wieder ein großer Ärztemangel in der DDR beschrieben. Dennoch war die medizinische Versorgung im Osten kostenlos und auch flächendeckend. Durch Zentren und Ambulatorien, auch auf dem Land. Der SV-Ausweis war zu DDR-Zeiten ihr wichtigstes Dokument. Darin zu finden, alles rund um Schule, Ausbildung, Arbeit, Rente und Krankenversicherung. Auch ihre Impfungen waren darin vermerkt. Und beim Arztbesuch kam der SV-Ausweis immer auf den Tisch. Wir reden heute über das Gesundheitswesen in der DDR. Lückenlose Impfpässe, medizinische Rundumversorgung auch auf dem Land, knapper werdende Medikamente in den 80ern, doch auch gut organisierte, fachübergreifende Zusammenarbeit in der kostenlosen Betreuung. Darüber reden wir mit Professor Dr. Hans-Egbert Schröder, Facharzt für Innere Medizin, ehemaliger ärztlicher Direktor der Medizinischen Akademie Dresden und einstiger Redaktionsleiter des Ärzteblatt Sachsen. Herzlich willkommen im Exquisit-Podcast.
Vielen Dank für die Einladung.
Nun habe ich gerade schon einige Ihrer Berufsstationen genannt, doch Ihr Wissen und Ihre Tätigkeitsfelder, die sind ja noch viel, viel weiter, viel vielfältiger auch. Und alles fing mal mit einem Medizinstudium an.
Das fing mal mit einem Medizinstudium an 1961, nachdem ich 3 Jahre auf mein Studium warten musste, da ich nicht zur Armee gegangen war. Und als die Mauer dann gefallen war, 14 Tage später, kriegte ich dann meine Zulassung für das Studium.
Wie sahen früher in der DDR überhaupt so ein Studium aus? Wie wurde denn der Mediziner ausgebildet? Worauf wurde Wert gelegt? Wie war denn so ein Werdegang?
Nur der Werdegang war an für sich ganz einfach. Wenn Sie einen Studienplatz hatten, dann entweder waren Sie in einer Volluniversität oder in einer Akademie. Die Akademie hat ja bis zum Physikum dann nach einer Universität, also Leipzig, Berlin zum Beispiel, delegiert. Und dann lief das Studium, wenn Sie fleißig waren, lief das innerhalb von 6 Jahren lief das durch, waren also in der Regel Studienzeit fertig.
Also 6 Jahre ungefähr kann man sich orientieren. Waren,
6 Jahre ist die Ausbildung, 2,5 Jahre bis zum Physikum, dann die klinische Ausbildung. Und die machte man entweder an der Universität in Berlin-Leipzig oder an der Akademie dann weiter in Magdeburg, in Erfurt oder Dresden.
Von den Themen her, wir wissen, es wird alles behandelt. Irgendwann sagt man sich dann, man möchte ein Augenarzt sein, man möchte ein Internist sein. Wurden auch Themen eigentlich wie Kommunikation behandelt oder so ganzheitliche Ansätze? Wie war denn das Lehrverständnis damals?
Also wir hatten hervorragende Lehrer, die vor allen Dingen, was heute nicht mehr der Fall ist oder nicht mehr ganz so der Fall ist, die also die klinische Medizin noch aus dem FF konnten. Also wir haben eine wunderbare Ausbildung gehabt.
Höre ich ganz oft, wenn Menschen von früher erzählen. Wir haben ja auch viele Berufsgruppen hier schon gehabt, als es um die Mode ging oder ums Kochen ging. Und das höre ich immer wieder. Das stimmt. Vom Verdienst her, war das ein Anreizarzt zu werden?
Nein, überhaupt nicht. Also ich habe, nachdem ich meine Arztausbildung begonnen habe, ein Bruttogehalt von 800 Mark gehabt. Das waren 550 netto. Das war's. Also ein Schichtarbeiter hat wesentlich mehr verdient.
Wenn man jetzt dann das Studium abgeschlossen hatte, von Weiterbildung auch mal abgesehen und Spezialisierung, in was für ein System kam denn so ein junger Arzt früher im Osten?
Also in kein besonderes System. Sie hatten die Möglichkeit, dann eine Facharztausbildung zu beginnen. Das heißt, sie mussten eine Stelle haben. Das war bei mir etwas kurios, wie ich zu meiner Stelle gekommen bin. Und dann haben sie praktisch ihre Ausbildung gemacht, entweder als Chirurg oder Internist. Das sind ja dann nochmal 5 Jahre Ausbildungszeit bis zum Facharzt. Dann kommen noch Subspezialisierungen dazu. Also es ist ein relativ langer Weg.
Ich wollte gerade sagen, wir haben ja 6 Jahre diese Grundausbildung.
Genau, dann kommen 5 Jahre dazu, sind 11 Jahre. Dann Spezialausbildung nochmal 2 Jahre, sind 13 Jahre im Allgemeinen, wo sie in der Ausbildung sind.
Und dann geht es richtig in diesen Berufsalltag rein.
Den geht es ja schon vorher. Anfang an.
Mhm.
Also wir sind sofort nach dem Studium, nachdem ich meine Stelle angefangen hatte, sind wir sofort voll eingesetzt worden, haben teilweise Nachtdienste alleine machen müssen, Oberarzt natürlich im Hintergrund, das ist klar. Mhm. Aber ansonsten haben wir dabei unheimlich viel gelernt, weil wir selbst gefordert worden sind.
Wie war denn das Gesundheitswesen überhaupt aufgebaut? Was sind denn so die Säulen gewesen früher im Osten von einem System?
Das ist im Grunde genommen die stationäre und die ambulante Betreuung im Wesentlichen gewesen. Wobei die ambulante Betreuung ja im Vergleich zu den alten Bundesländern, das haben wir ja dann nach der Wende mühsam erlebt, die ambulante Betreuung von der Struktur her besser war. Wir haben ja praktisch nach der Wende, nachdem wir das bundesdeutsche Gesundheitssystem übernehmen mussten, haben wir ja in der ambulanten Medizin einen deutlichen Rückschritt gemacht, weil wir zur Einzelpraxis gekommen sind. Das war ja die hauptsächliche Praxis in den alten Bundesländern, war die Einzelpraxis, und das war ein absoluter Rückschritt, denn wir hatten ja über die Polykliniken wesentlich bessere Möglichkeiten. Die wurden aber eben nicht genutzt, weil das war ja ein systemnahes System und die Polykliniken waren ja das Schimpfwort, und deswegen gibt es ja heute auch die Polykliniken nicht mehr, sondern die MVZs. Darf also nicht mehr Poliklinik heißen, das ist ein uralter Begriff. Und ich bin ja damals Präsident vom Virchow-Bund gewesen. Das ist damals die Vereinigung gewesen vom NAV, also Niedergelassener Ärzteverband, und der Virchow-Bund. Und ich habe mir dort böse Kritiken einstecken müssen als sozusagen rote Socke, weil ich für die Poliklinik, ich habe nicht für die Poliklinik gestimmt, sondern ich habe nur gesagt, bleibt doch zusammen, entweder in der Einzelpraxis, Praxisgemeinschaft, in der Poliklinik oder was auch immer, aber nutzt die Potenzen, die wir haben, gemeinsam. Ist natürlich nach der Wende nicht gewesen. Die Kollegen haben sich zum großen Teil einzeln niedergelassen, haben sich verschuldet, alle möglichen Geräte gekauft, die sie niemals genutzt haben. Das ist ein echter Rückschritt gewesen. Und dass das nicht ging, haben wir ja dann gemerkt, als plötzlich die sogenannten medizinischen Versorgungszentren gegründet wurden.
Da wollen wir uns die Polikliniken dann nämlich auch noch ein bisschen genauer angucken. Die Frage für mich war auch, ob so ein Arzt eigentlich, sag mal, zugeteilt wurde. Also am Theater war das so, wenn man jetzt fertig war, dann wurde man delegiert zu einem Theater. Gab es das als Arzt auch?
Genau, sie mussten ja sehen, wo sie eine Stelle bekamen. Das war im Allgemeinen so, dass man zunächst mal aufs Land sollte. Und dann musste jeder selber sehen, wie er praktisch zu seiner Ausbildung kam. Da gab es keine Vorschriften, man musste einfach sich bewerben und dann sehen. Also bei mir war es zum Beispiel so, dass ich also für das Krankenhaus Dresden-Neustadt hatte ich meinen Ausbildungsvertrag schon. Der Chefarzt war damals glücklich, dass ein Internist mit Abschluss sehr gut zu ihm kam. Und ich kam am 16. Oktober 1967 zu Frau Felix, zur Sekretärin. Frau Felix, guten Tag, ich bin da, ich will heute hier anfangen. Wieso sind Sie denn heute hier da? Ich sage, nur, ich habe doch heute einen Vertrag. Na, wissen Sie gar nichts? Ich sage, na, was denn? Sie sind inzwischen in der Medizinischen Akademie eingestellt worden. Ohne dass ich überhaupt gefragt worden war, hatte ich meinen Arbeitsvertrag mit der Medizinischen Akademie, und da bin ich bis heute geblieben.
Wie die Jungfrau zum Kinde sozusagen.
Genau, ja. Richtig.
Jetzt haben wir schon gehört von diesen Grundpfeilern, die Polikliniken, natürlich auch die Krankenhäuser, ambulante Betreuung. Wie genau sah denn jetzt diese Poliklinik aus? Wie funktionierte sie? Wer war da alles tätig? Die Gemeinschaft war das große Plus, ne?
Die Gemeinschaft war das große Plus. Das hing jetzt ab von der Größe der Poliklinik. Also zum Beispiel die zentrale Hochschulpoliklinik, die hatte alle Fachgebiete. Und dann gab es aber Polikliniken, da ist meinetwegen ein Chirurg gewesen, ein Internist gewesen, Allgemeinmediziner, vielleicht auch ein Augenarzt oder HNO-Arzt. Und das ist natürlich der große Vorteil gewesen, dass wir uns untereinander sofort abstimmen konnten. Also wenn ich ein Problem hatte, hatte ich meinen Kollegen Augenarzt angerufen oder HNO-Arzt, ich habe das Problem, können Sie mir mal helfen? Und dann ging das ohne Probleme. Das ist in den alten Bundesländern ja so gewesen mit diesen Einzelpraxen. Da mussten sie ja irgendwo hin, dann zu einem Facharzt, völlig umständlich.
Auch das Labor also gleich im Haus, ne?
Labor war mit im Haus, entweder kleines Labor oder großes Labor, EKG gab es und so weiter. Es war im Grunde genommen alles an einem Ort, sodass also, wenn ich Probleme hatte, mit dem Patienten nicht klarkam, dann sofort die Möglichkeit hatte, meine Fachkollegen zu fragen. Das ist der große Vorteil.
Die Krankenhäuser, wie waren die denn aufgebaut? Die waren erstmal staatlich, ne?
Das ist alles staatlich gewesen. Mhm. Also auch die Polikliniken staatlich, gab ganz wenig Privatärzte. Das ist alles staatlich gewesen. Und die Krankenhäuser, das war jetzt wieder, da haben sie also praktisch ein Stadtkrankenhaus gehabt oder ein Kreiskrankenhaus gehabt oder ein Bezirkskrankenhaus. Das war also abgestuft, je nachdem, welche Fälle behandelt werden mussten. Grundversorgung, spezialisierte Versorgung, hochspezialisierte Versorgung. Und das lief an für sich ja ohne Probleme.
Die bezahlt dann der Staat?
Das ging alles über die Sozialversicherung, das hat alles der Staat bezahlt. Es war ja Einheitskrankenversicherung, gab ja nur die eine. Und das wurde alles über den Staat bezahlt.
Das ist auch eine Frage. Wie war denn der DDR-Bürger versichert?
Der hatte seine Sozialversicherung, das war eine Einheitsversicherung, in der waren wir alle. Nicht 100 Kassen mit so und so viel Überbau und so weiter und so fort, an dem wir heute noch kranken.
20% habe ich mal gehört, war abgeführt der Beitrag, wobei 10% vom Arbeitgeber kamen.
Ja.
Das heißt, der Arbeitgeber zahlt auch nochmal dazu und darüber wird alles gedeckelt.
War alles gedeckelt. Sie haben also praktisch keine Zusatzkosten gehabt, egal ob das eine hochspezialisierte Betreuung war, das war alles in den Sozialversicherungsbeiträgen abgedeckt.
Wie sahen denn die Arbeitszeiten aus? Also egal ob jetzt Poliklinik, Praxis, Krankenhaus, gab es auch diese 24-Stunden-Dienste zum Beispiel?
Naja, selbstverständlich. Mein längster Dienst war vom Freitag früh durchgehend bis Montagabend. Freitag, Sonnabend, Sonntag, Montag. 4 Tage hintereinander mit vielleicht 2-3 halbe Stunde Pause.
Können Sie uns erklären, warum das so ist?
Das war einfach so. Diensteinteilung war es. Es wurden ja praktisch die in den Krankenhäusern die Dienstpläne gemacht. Und da hatten sie 1-2 im Monat Wochenenddienst. Im Allgemeinen von Freitagabend bis Montag früh durchgehend. Aber das konnte sein, dass sie also praktisch in dieser Zeit praktisch ständig unterwegs waren.
Es gibt ja so eine Dienste heute auch noch, auch bei den Sanitätern und dergleichen. Ja. Warum macht man das, dass man sie so lange einteilt? Warum splitte ich das nicht? Also hat das irgendwelche Vorteile?
Nur das hat keine Vorteile, es ist einfach das Angebot an Personal. Sonst wären sie ja im Grunde genommen alle 2-3 Tage dran gewesen mit dem Nachtdienst. Das war schon nicht so ganz ohne.
In der DDR jetzt, wir haben schon gehört, es gab wenig Privatpraxen. Es gab jedoch welche und eher Hausarztpraxen dann?
Ja. Im Allgemeinen war das so, dass jemand die Praxis seines Vaters übernehmen konnte, in Ausnahmefällen. Aber das war auch schwierig, da mussten Anträge gestellt werden, musste der Kreisarzt zustimmen, Bezirksarzt zustimmen und so weiter und so fort.
Wie wurden die denn eigentlich bezahlt? Dann auch vom Staat?
Das kann ich Ihnen nicht genau sagen, wie die wirklich finanziert worden sind, aber ich denke, die haben also praktisch auch mit dem Staat abgerechnet, also mit der SV abgerechnet.
Jetzt braucht man ja allerdings auch manchmal schnelle medizinische Hilfe, der Sanker kommt, die Sanitäter. Wie waren das früher organisiert? Gab es da Zentren? Waren die am Krankenhaus mit angegliedert?
Das ist unterschiedlich. Die können am Krankenhaus angegliedert gewesen sein. Hier in Dresden ist es zum Beispiel auf der Luisenstraße. In der Feuerwache ist ja praktisch das Zentrum gewesen, wo dann der Notruf einging und dann wurde das von dort aus geregelt. Bei der stationären Ausbildung haben wir ja auch ambulante Nachtdienste gefahren, also mit Auto und mit Fahrer und sind Trepp auf, Trepp ab durch ganz Dresden dann und haben die Hausbesuche gemacht.
Jetzt habe ich auch was gelesen von Ambulatorien. Ah, was ist das und wo ist denn der Unterschied zur
Poliklinik? Das ist an für sich kein Unterschied. Das ist im Grunde genommen alles das Gleiche wie Ambulatorium. Es ist im Allgemeinen im Land gewesen. Das sind kleinere Einrichtungen gewesen, nicht die großen zentralen Polikliniken. Aber vom Prinzip her ist es genau das Gleiche.
Gab es früher mehr Fachbereiche als heute oder andere Fachbereiche? Hat sich das gewandelt?
Das hat sich teilweise gewandelt. Es gibt heute teilweise mehr Fachbereiche, aber im Wesentlichen ist das so geblieben. Also die Hauptfachgebiete ist so geblieben. Gibt dann die Subspezialisierungen, die also dann teilweise sehr speziell werden, aber das hat es schon immer gegeben. Also wir hatten zum Beispiel genauso einen Angiologen oder einen Rheumatologen oder einen Pneumologen und so weiter. Das hat es alles schon gegeben.
Woher hat denn die DDR eigentlich ihre Medizin bezogen? Wurde das exportiert? Wurde im Land hergestellt?
Also wir hatten eine ausgeprägte Arzneimittelproduktion in der DDR. Wir haben ja teilweise auch exportiert. Dann haben wir praktisch aus Ungarn viel Medikamente bezogen, aus Tschechien sehr viele Medikamente bezogen, auch aus Russland sehr viele Medikamente bezogen. Und es gab ja praktisch die A, B, C, D-Nomenklatur für die Medikamente. A war, das konnte jeder verschreiben. Ja, also wenn ich jetzt irgendein Medikament brauchte, konnte ich das in meiner Ambulanz verschreiben. B-Nomenklatur, das war dann schon eingeschränkt. Da musste man den Antrag beim Kreisarzt stellen. Das waren also Medikamente, die nicht so häufig vorhanden waren. Dann gab es die C-Nomenklatur. Da musste der Bezirksarzt dann auch zustimmen, dass das Medikament irgendwoher importiert wird. Und dann gab es die D-Nomenklatur, die ging über die Regierungsapotheke in Berlin. Und da gingen dann die Mitarbeiter nach West-Berlin mit Aktentasche und haben also praktisch dort diese Medikamente eingekauft. Das hat also teilweise ja 3-4 Monate gedauert, ehe man dann so ein Medikament bekam, was also dringend benötigt wurde. Also es gab diese Abstufung A, B, C, D.
Welche Medikamente fallen grob vielleicht in welche Kategorie rein?
Das waren spezielle Medikamente, zum Beispiel Antibiotika, spezielle Schilddrüsenmedikamente. Also so verschiedene Medikamente, die wir nicht selbst hergestellt haben, die wir auch nicht über das sozialistische Ausland importiert haben, sondern die eben aus der internationalen Apotheke besorgt werden mussten.
Wir haben also auch exportiert, haben wir gerade gehört. Ja. Wo ging das hin? Wer brauchte was von
überall.
Uns? Überall.
Ja.
Was haben wir denn alles exportiert?
Ach, wir haben ja praktisch Arzneimittelwerk Dresden gehabt. Die haben also im Grunde genommen Schmerzmittel, alle möglichen Antibiotika, Rheumamedikamente und so weiter produziert. Unser Arzneimittelbuch, das war so ein kleines Buch. Das waren immerhin schon 80.000 Medikamente. Jetzt haben wir so Riesenschwaden, wo so und so viele Firmen das gleiche Medikament herstellen, völlig unrationell.
Jetzt haben wir heute, also ich weiß, es heißt nicht mehr ICD-10, weil es gibt schon wieder Nachfolgeauflagen davon. Gab es sowas in der DDR eigentlich auch, so ein Diagnosebuch,
natürlich,
sag ich mal?
Gab es auch. Wir waren keine Hinterwäldler.
Nee, deswegen,
ich weiß schon.
Deswegen frage ich nicht.
Ja,
ich bin mir durchaus bewusst, dass wir eine sehr, sehr kompetente...
Wir hatten ein gutes Gesundheitssystem. Ja. Von der Leistung her, sagen wir mal so, derjenige, der wenig gemacht hat, hat genauso viel verdient wie derjenige, der viel gemacht hat. Das war nicht gleich. Ja. Aber heutzutage ist es ja auch so, wie der Dieter nur schon gesagt hat, also bis zum 30. Lebensjahr werden wir gepampert und im Lastenfahrrad transportiert.
Jetzt hatten wir ja auch eine flächendeckende und eine kostenlose Versorgung. Warum hat das funktioniert? Was glauben Sie?
Das hat funktioniert, weil es gar nicht anders ging. Das war staatlich geregelt. Die Gesundheitsversorgung war staatlich voll geregelt, ab über Landambulatorium, Landarzt, Ambulatorium, Polikliniken, Kliniken in den unterschiedlichsten Größenordnungen. Das ist zentral geregelt worden. Das ging ja alles über das Ministerium für Gesundheitswesen. Also Mecklinger zum Beispiel, der ja bis zuletzt Minister war, ist das alles staatlich genau geregelt gewesen.
Jetzt hat mir die Omi unlängst mal erzählt, dass früher die Hausärzte zu den Alten, wie sie gesagt hat, also nach Hause kamen, um zu gucken, wie es denen so ging. Also nicht diese klassischen Hausbesuche, mir tut was weh, kommen Sie mal vorbei, ich kann nicht laufen, sondern wirklich, die wären, ich weiß nicht, ob man das Prophylaxe oder Kontrollbesuche nennen kann, ist Ihnen da was bekannt?
Das ist mir nicht bekannt. Also wir haben Hausbesuche, die wurden ja angemeldet. Ein Patient, der bei uns in Behandlung war, meinetwegen, der hat einen Hausbesuch angefordert, dann wurde der Hausbesuch. Manchmal wurde die Schwester erstmal hingeschickt, die erstmal guckt, was ist jetzt wirklich los, ehe der Arzt dann hingekommen ist. Aber das jetzt Kontroll, ja, ich kann mir Folgendes denken, was Sie jetzt meinen. Wenn Sie krankgeschrieben waren, dann kam es unter Umständen zu Kontrollbesuchen, ob Sie wirklich arbeitsunfähig sind oder ob Sie irgendwo in der Weltgeschichte herumschwirren. Da gab es Kontrollbesuche.
Gut, dann war man allerdings noch im Arbeitsalter. Bei den älteren Herrschaften,
Das kann sein. Das ist möglicherweise über die sogenannte Volkssolidarität gegangen. Dass dort praktisch über die Volkssolidarität in Abstimmung mit dem zu Betreuenden Hausbesuche gemacht worden sind. Aber direkte Kontrollbesuche gab es nicht. Mhm. Ist mir nicht bekannt.
Ja, jetzt haben wir schon gehört, es hat funktioniert, weil es funktionieren musste. Heute muss es auch funktionieren und es funktioniert nicht. Was denken Sie, woran liegt denn das?
Unser Gesundheitssystem, was wir jetzt haben, ist dringendst reformbedürftig. Wir sind eines der teuersten Gesundheitssysteme der Welt, aber nicht effektiv, weil die politischen Ambitionen, etwas an dem Gesundheitssystem grundlegend zu ändern, überhaupt nicht da sind. Weil die Lobbyisten und alle möglichen Leute da immer wieder querstehen. Also im Grunde genommen wäre es ja so, wir hatten das schon mal, ich hatte das mit dem Kollegen Straube aus Meißen, wir hatten mal ein System vorgeschlagen, wo wir im Grunde genommen in Meißen nach der Wende ein Modell starten wollten, wo wir im Grunde genommen die Patienten sowohl als Patienten als auch über die Physiotherapie, als auch über Pflegedienste komplett in einer Hand versorgen wollten. Das war über die AOK sozusagen auch gefördert worden, allerdings nicht finanziell. Auf den Kosten sind wir dann allein sitzen geblieben, was uns einen ganz schönen Minusbetrag eingetragen hat. Also solche Modellversuche wären heutzutage wieder notwendig. Wir haben ja jetzt Folgendes, dass Sie können jetzt Ihren Arzt wählen. Sie können heute zum Internisten gehen, morgen zum HNO-Arzt, dann zum Hausarzt und so weiter. Das schreibt Ihnen niemand vor, das ist überhaupt nicht sinnvoll. Also sinnvoll wäre es im Primärarztsystem, bin ich dafür. Allerdings muss dann dieser Primärarzt auch am besten ausgebildet sein. Der muss die breiteste Ausbildung haben. Wie auf dem Schlachtfeld muss derjenige, der die meiste Erfahrung hat, der macht die Einteilung. Ja, und genauso müsste es sein. Das heißt also, wenn Sie jetzt zu mir kämen und haben irgendein Problem mit dem Herzen, dann kann ich sagen, okay, das kann ich selbst oder ich muss weiter überweisen. Ja? Dann würde man dieses Arzthopping im Grunde genommen vermeiden, was ja unheimlich viel Zeit, Geld und Ressourcen kostet. Das heißt also, der Primärarzt muss aber dann auch in der Lage sein, bestimmte Sachen selbst zu machen. Heute haben wir teilweise Primär- oder Hausärzte, da gehen sie am Quartal hin, stecken ihre Karte rein, dann hat er seinen Obolus und sobald sie ein Herzproblem haben, macht er das nicht selbst, sondern überweist sie gleich weiter. Das ist völlig ineffizient. Ja. Das heißt, dieses ambulante System müsste umgestellt werden und das stationäre ganz genauso. Das, was ja Lauterbach jetzt gewollt hat, ist vom Prinzip her richtig, dass man sagt, okay, ich brauche vor Ort eine Anlaufstelle. Das kann eine Tagesklinik sein, das kann eine kleine Station sein, die erstmal den Patienten aufnimmt und jetzt entscheidet, wo muss der jetzt hin? Muss der in eine spezialisierte Betreuung? In welche? Das heißt also, dann geht der Patient dorthin, wird dort meinetwegen operiert. Die machen den ganzen Tag über diese Operation. Das ist ja das Sinnvollste. Wenn die Patienten operiert sind, nach dem Aufwachraum und so weiter, können die ja wieder in die nächste Einrichtung zurückverlegt werden oder dann in die Tagespflege zurückverlegt werden. So müsste man dieses Gesundheitssystem, wenn man es ökonomisch betreiben will, aufbauen. Sind wir weit entfernt davon.
Jetzt haben wir auch schon von Physiotherapeuten gehört. Auch das gehört ja zur medizinischen Versorgung. Ja. Das heißt, wir hatten Physiotherapeuten, Logopäden, all das gab es auch.
Es gab ja den Facharzt für physikalische Medizin. Der hat also praktisch die Physiotherapeuten ausgebildet. Teilweise in sehr hohem Niveau. Hier in Dresden ist ja Professor Edel weltweit bekannt. Gerade für seine Elektrotherapie gewesen, haben eine hervorragende Ausbildung. Also die Physiotherapeuten waren, Physiotherapeutinnen und Therapeuten waren ja sehr gut ausgebildet. Wir haben zum Beispiel eben auch ein Problem, dass wir viel zu viel OPs machen, weil das bringt Geld. Ja, wir sind spitze in Kniegelenken, Hüftgelenken und so weiter, was teilweise gar nicht notwendig ist, aber das bringt das Geld. Und damit muss das Krankenhaus sein Geld erwirtschaften. Das heißt also, damit werden praktisch die anderen Fachgebiete, die nicht so viel Geld einbringen, immer weiter verkleinert, wie zum Beispiel die Rheumatologie.
Das Konzept und die Absicht, die war ja wirklich fantastisch früher. Ja. Sie war sehr klug, haben wir heute auch gehört, dieses Hand-in-Hand-Arbeiten, flächendeckend abzusichern. Es war auch viele Jahre gewährleistet. Ich kann mich jetzt allerdings erinnern, dass ich immer mal gehört habe, von Ende der 80er gab es Engpässe und das Ganze. Das heißt, hatte dieses System Schwachstellen und wie hätte es vielleicht funktionieren können, dass man es auch übernimmt? Haben wir überhaupt eine Chance gehabt?
Nein, wir haben keine Chance gehabt, weil wir ja von vornherein Hinterwäldler waren. Ja, so das stand also vollkommen fest. Dieses kommunistisch-sozialistische Gesundheitssystem ist völlig unwirtschaftlich. Das muss also völlig geändert werden. So ist es ja letztendlich auch gekommen. Und ich bin ja, Sie hatten das ja schon angeführt, ich bin ja in der Umbruchszeit als ärztlicher Direktor in der Universität gewählt worden. Dann für 3 Jahre habe ich das ja gemacht und habe ja im Grunde genommen diese ganze Umbruchphase hautnah miterlebt. Das hätten die Kolleginnen und Kollegen in den alten Bundesländern vielleicht, würde ich mal sagen, nicht so hinbekommen. Wir haben ja im Grunde genommen aus dem Stand heraus, aus einem alten Gesundheitssystem in ein neues Gesundheitssystem umswitchen müssen, ohne dass es verlustig ist. Verluste gegeben hat. Das heißt, wir haben uns, und das ist eben die Mentalität der DDR-Bürger, die aus nicht irgendwas gemacht haben, wir haben uns sofort angepasst und gesagt, okay, das muss jetzt so und so und so sein. Das heißt also, dieser Übergang ist ohne Reibungsverluste vor sich gegangen. Ne? Und es war ja dann praktisch so, dass die Gründungskommission dann hier in Dresden, es ging ja darum, dass in der DDR eine Universität geschlossen werden sollte, weil angeblich eine zu viel ist. Das sollte erst Rostock sein, dann sollten wir das in Dresden sein. Das sollte also dann nur noch Stadtkrankenhaus werden. Letztendlich hat es dann Erfurt getroffen. Und dann kam die Gründungskommission und die wollte ja praktisch auf der grünen Wiese eine völlig neue medizinische Fakultät gründen. Als sie dann hier waren und gesehen haben, was wir dann inzwischen schon alles an Geräten hatten und so weiter und so fort, dann wurden die Gesichter immer länger. Und ich habe das ja hautnah die ganze Zeit über erlebt, wo die Kollegen sagten, ja, die Geräte hätten wir auch gerne mal gehabt. Aber die habt ihr ja nun schon. Letztendlich kam es dann dazu, dass man dann gesagt hat, die Potenzen sind eben so, dass man hier diese medizinische Fakultät eben dann neu gründet.
Mhm. Sowas Ähnliches habe ich auch gehört, als die Bundeswehr sich den Bestand der NVA anschaute. Genau. Ja. Da gab es ähnliche Reaktionen. Ja. Das heißt, wir haben gehört, doch eine sehr fundierte und tolle Ausbildung. Wie ist denn in Richtung Forschung eigentlich?
Ja, das war natürlich unser Problem, dadurch, dass wir also praktisch abgeschnitten waren vom internationalen Verkehr. Ich habe 1984 meine erste Auslandsreise mal gekriegt, weil ich einen Vortrag in Wien zu halten hatte. Da habe ich also 37 Schilling Sicherheitsbetrag, das sind etwa 7 D-Mark gewesen, die musste ich mir in Berlin extra abholen. Das heißt also, wir hatten dort große Probleme, da waren zum Beispiel die Polen und die Tschechen viel weiter, weil die international konnten die ja überall herumreisen. Bei uns war ja Schluss. Sodass dann mein Nachfolger im Amt dann gesagt hat, ja, also eine klinische Medizin haben sie ja sehr gut gemacht, aber wissenschaftlich war ja da nicht ganz so viel. Klar, wir hatten die Möglichkeiten einfach nicht. Die Potenzen sind da, aber ehe sie hier mal eine Publikation dann das musste ja wieder über den Kreisarzt, Bezirksarzt und so weiter, konnten sie vergessen.
Welche Errungenschaften oder vielleicht bahnbrechenden oder einfach, wo man sagt, das ist eine Errungenschaft, die wir hatten. Die erste Herzverpflanzung, irgendwas in der Art. Gab es etwas, wo man sagt, ja, da waren wir wirklich spitze und da hat uns auch keiner was vorgemacht?
Naja, zum Beispiel die erste Lebertransplantation in der DDR ist ja bei uns in der Medizinischen Akademie gemacht worden. Herzuntersuchungen sind teilweise spitze gewesen. Also da gab es schon verschiedene Leuchttürme. Die Rheumatologie zum Beispiel. Es gab ja in der DDR auch die klinischen Fachgesellschaften für Rheumatologie, Kinderheilkunde, Pneumologie und. Die hatten natürlich alle ihre internationalen Verbindungen, aber mehr zum sozialistischen Ausland, nicht so sehr nach dem westlichen Ausland, weil dort die Grenzen waren. Bei mir an der Kaderakte habe ich ja dann gesehen, dass mein Chef da geschrieben hat, Herr Schröder ist für einen Austausch in das kapitalistische Ausland nicht geeignet.
Und nach der Wende eine rote Socke, Mensch.
Ja, wobei ich ja nie in der Partei war. Das ist ja, ich bin ja noch als Nichtgenosse 1989 als einer der letzten außerordentlichen Professor in Berlin geworden. Als Nicht-Parteigenosse.
Gibt es etwas, was ich jetzt nicht erfragt habe, wo ich nicht hingedacht habe, was wir vielleicht dennoch sagen müssen, weil es wichtig ist, über das Gesundheitswesen in der DDR?
Und für sich nicht. Also man hätte bestimmt manche Dinge übernehmen können, das sicherlich reformieren müssen. Aber so wie das Gesundheitssystem jetzt in der Bundesrepublik strukturiert ist, ist es auch nicht zielführend. Und wir kriegen ja leider wieder keine Mediziner als Gesundheitsminister, sondern wieder einen Juristen und das wird nicht besser.
Sie haben jetzt beide Systeme erlebt, DDR, BRD, wir haben schon gehört, nach der Wende, es hat sich sehr, sehr viel geändert. Wenn wir heute schauen, wir haben auch schon ein bisschen gehört, was so schief läuft, dieses Ganze, jeder köchelt irgendwo auch für sich, der Jurist entscheidet medizinische Sachen. Muss es denn heute so sein aufgrund von Finanzen? Also hat es sich so verändert, dass wir sagen, wir können uns das gar nicht leisten oder könnten wir, wenn wir wollten?
Also wenn wir wollten, könnten wir natürlich die ganzen Rüstungsausgaben sperren und dann können wir das Gesundheitssystem voll finanzieren. Wir müssten eine grundlegende Strukturreform durchführen. Wir brauchen nicht 100 Kassen. Ja, wir brauchten vielleicht, sagen wir mal, 3 gesetzliche, 2 private Kassen. Okay, alles andere könnte abgebaut werden. Wir müssen mal überlegen, was diese Struktur überhaupt den Staat kostet insgesamt. Mhm. Ja, und dann müsste man im Grunde genommen das gesamte Gesundheitssystem so strukturieren, dass das Hand in Hand läuft, dass der Patient aber rundum betreut ist, dass er sich aufgehoben fühlt. Das ist ja heute nicht der Fall. Heute haben sie ihre bestimmten Tage. Nach 4 Tagen muss der eben blutig entlassen werden. Ob das dem gut geht oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle. Das ist doch nie in Ordnung, sowas. Also ein abgestuftes Betreuungssystem. Und das würde ich aber denken, in meiner Lebenszeit werde ich das nicht mehr erleben.
Ich fürchte, wir werden das gar nicht erleben.
Wir haben ja auch eine völlige Überalterung der Struktur der Ärzte in Ostdeutschland. Das hängt eben damit zusammen, dass nach der Wende war es ja praktisch so, dass wir mit 65 aufhören sollten zu arbeiten alle. Die Frau Fischer hat ja dann die Reißleine gezogen, weil es nicht ging. Ich hatte also praktisch schon meine Kündigung, dass ich also mit 65 Jahren nicht mehr als Arzt arbeiten darf. Heute könnte ich bis 100 arbeiten, weil es vorne und hinten nicht reicht. Wir haben also zum Beispiel die Rheumatologie in Chemnitz, das ist ja eine der großen Rheumatologien in Sachsen. Die geht völlig baden, weil keine Leute mehr da sind.
Es ist, glaube ich, auch sehr wichtig, dass Sie auch lehren und weitergeben. Denn vieles wird ja auch wahrscheinlich gar nicht mehr so vermittelt, althergebracht, weil es gibt neue Methoden, es gibt neue Instrumente und dann fällt der Strom aus und dann wäre es schön, wenn man den alten Kniff noch wüsste.
Genau. Ja. Also wenn Sie heutzutage, das ist, meine Frau ist auch Ärztin gewesen, ja, die ist ja leider verstorben vor einem Jahr, die ist also in einem Krankenhaus gewesen mit einer Lungenentzündung. Da hat die Kollegin mal so kurz über den Pullover mit dem Stethoskop mal abgehört und hat gesagt, ja, Sie haben eine doppelseitige Lungenentzündung. Wie die das festgestellt hat, ist mir völlig schleierhaft. Das heißt also, die klinische Ausbildung, die wir ja, und ich habe ja nun praktisch Tausende von Studenten ausgebildet, Frau Schmidt-Görich ist ja auch meine Schülerin, die lernen das heute nicht mehr. Und die Kollegen, die aus den alten Bundesländern gekommen sind, die diese Ausbildung nie hatten, die können das heutzutage auch nicht mehr weitervermitteln. Die haben ihre Studien und ihre Impact-Faktoren und so weiter und so fort. Und von der klinischen Medizin wissen die relativ wenig. Dann kommt noch dazu, und das ist ein großer Nachteil, dass also im Grunde genommen die Krankheitsbilder, die landläufig sind, in den Kliniken gar nicht mehr vorkommen, weil die dort gar nicht aufgenommen werden. Das heißt also, über viele ganz banale Krankheiten wissen die Studenten heute gar nicht mehr, weil die nie mehr sehen. Das heißt also, im Grunde genommen müsste auch dieses Medizinstudium reformiert werden. Das heißt also, ein bestimmter Teil müsste prinzipiell beim niedergelassenen oder beim ambulant tätigen Kollegen, wo die Wald-Wiesenfälle kommen und behandelt werden müssen, das müsste er durchmachen, das machen die nicht mehr.
Nun ist es ja so, dass ich, so empfinde ich das, dass sich dieses Medizinstudium ja eigentlich erstmal gerade jetzt dahin entwickelt hat, dass vieles auch wegfällt, weil ich kann das eben auch sagen, deswegen habe ich nach Kommunikation gefragt. Es ist manchmal auch erschreckend, welche Kommunikation vorherrscht, wie ich herangehe, wie ich was formuliere, wie ich jemanden auffange oder eben dann eben nicht mehr heute auffange, wie ich ihn lenke, wie ich ihn bestärken kann, auch in der Demenz, Kommunikationsfehler, man schlägt die Hände über den Kopf zusammen, was da teilweise aus den Mündern rauskommt von Menschen, die dort Sorge tragen. Deswegen wollte ich das wissen, ob das früher schon ein Thema war. Ich meine, man hat irgendwann entdeckt, ja, Psyche spielt auch eine Rolle, es war nicht immer so, ob es da eben Verknüpfungen gab. Wir verlieren das ja heute wieder.
Ja. Genau, also da haben wir an für sich keine Probleme. Wir waren mit den Patienten eng verbunden. Wir wussten über die Patienten Bescheid. Und was ich dann immer den Studenten auch immer erzählt habe, ich sage, hört dem Patienten genau zu und übersetzt das, was der euch dort erzählen will. Wenn eine bestimmte Sache kommt, müsst ihr, ach, das könnte das sein. Das lernen die heute nicht mehr. Das geht, naja, gut, setzen Sie sich hin, oh, nee, haben wir keine Zeit und so. Und dann, okay, jetzt haben wir genug gejammert.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft der Medizin? Wo können wir Bürger vielleicht auch was dazu beitragen zu unserer Versorgung?
Ja, wir müssten vielleicht mal die Politiker an die Kandare nehmen und nicht die widerstreitenden Politinteressen, Lobbyisten und so weiter und so fort. Wenn ich jetzt die Regierungsbildung mir angucke, die dazu kommt, dann würde ich mal sagen, naja, vielleicht 2 Jahre, aber länger hält die nicht durch. Und dann dieser riesen Bundestag, dieses riesen Europäische Parlament, die vielen Leute, die da rumsitzen und unsere Steuergelder verbraten.
Jetzt haben wir ja schon gehört, wenig Zeit auch in den Praxen. Habe ich ein Recht, das auch einzufordern und zu sagen, nein, ich gehe jetzt nicht nach 5 Minuten raus, weil ich habe noch was mitzuteilen? Also sind wir da auch gefragt, vielleicht ein bisschen couragierter, uns auch die Zeit einzufordern?
Das kann man natürlich machen.
Also
ich habe das immer so gehandhabt. Bei mir haben die Patienten, wenn sie lange gewartet haben, 10 Minuten gewartet. Also Stundenwarten gab es bei mir überhaupt nicht. Ich habe so eine rationelle Einteilung, dass auch wenn ich im Hängen bin, dann doch zum Ziel komme. Wenn ich jetzt einen Patienten hatte, der Gesprächsbedarf hat, dann habe ich es praktisch so gemacht, da habe ich gesagt, passen Sie mal auf, Herr Müller, ich habe im Moment heute keine Zeit, wir machen einen Termin aus, da kommen Sie nochmal und dann unterhalten wir uns ausführlich über dieses Problem. Und so können Sie natürlich auch eine Sprechstunde entkrampfen. Ne, dann weiß der Patient, oh, der hat das registriert, der gibt mir einen extra Termin, dann können wir mal ausführlich drüber reden. Im Moment ist es ein bisschen schwierig. Aber das ist nun die Gestaltung eines jeden Einzelnen. Da muss er kreativ sein.
Was ist denn das Schönste an Ihrem Beruf?
Ich würde wieder Mediziner werden, weil Sie sehen ja, mit 85 arbeite ich immer noch, weil ich es noch nicht lassen kann. Macht mir Spaß und solange ich, und meine Patienten fragen mich ja immer, wenn ich sie dann wieder bestelle, Vierteljahr und so weiter, sind Sie denn das nächste Mal noch da? Ich sage, selbstverständlich bin ich noch da.
Ja, weil, das kann ich glaube ich sagen, wir brauchen Ärzte wie Sie. Und ich möchte jetzt schon mal vielen, vielen Dank sagen für diese wertschätzende Art, für diese Liebe, die Sie zu Ihrer Berufung, das ist auch deutlich zu spüren, die Sie da mitbringen. Und ich wünsche mir für die Medizin, dass wir ganz viele Ärzte haben wie Sie und dass wir die bekommen und dass das auch wieder in die jungen Ärzte hineingetragen wird. Das wäre ja sehr, sehr schön.
Es ist eben, unsere Jugend ist eben, ich meine, ich verstehe das ja alles, das Life Balance und muss alles sein, aber wir übertreiben es auch manchmal ein bisschen, würde ich sagen. Medizin ist nur kein Zuckerlecken. Da muss hart gearbeitet werden.
Auch aufgrund der großen Verantwortung.
Ja, klar.
Umso wichtiger ist es natürlich, dass ich weiß, was ich tue. Also nicht mache, was ich kann, sondern kann, was ich mache.
Ja. Und dann kommt natürlich das Anspruchsdenken der Patienten auch dazu, muss man ja auch sagen. Nicht? Also wenn ich zum Beispiel weiß, das ist eine klare Kniearthrose, da kann ich vielleicht noch ein Röntgenbild machen. Aber da muss ich nie noch ein MRT und ein CT haben und so weiter und so fort. Das wird heute teilweise verlangt, auch von den Patienten. Die geben eben keine Ruhe, bis sie nicht doch zu ihrem MRT gekommen sind. Das hängt einfach damit zusammen, der ganze Gerätepark ist ja ausgeufert wie sonst was. Das ist ja alles teuer, die Geräte müssen ja abgearbeitet werden und deswegen läuft das. Wir sind völlig unökonomisch in bestimmten Dingen im Gesundheitssystem.
Jetzt haben Sie zwar gesagt, Sie würden jederzeit wieder Arzt werden. Was ist denn das Schönste dran?
Also der Umgang mit dem Patienten und ja, auch wenn Sie so im Grunde genommen, wenn ein Patient Ihnen was erzählt und so noch 2, 3 sagen, das ist das und das. Also die Blickdiagnosen zum Beispiel und so weiter. Man muss es in den Fingerspitzen haben, sage ich immer. Und deswegen plädiere ich dafür, dass alle, die Medizin studieren, ein praktisches Jahr machen als Pfleger, damit die überhaupt erstmal mit der Problematik vertraut werden, damit die auch wissen, was kommt auf mich zu, Anstrengung und so weiter und so fort. Sondern dieses von der Schule aus gleich ins Studium springen ohne Kenntnisse von der Medizin, halte ich nicht für gut.
Dann hoffen wir, dass es vielleicht doch eines Tages eine Kehrtwende gibt. Das wäre sehr, sehr schön. Und dann danke ich Ihnen für das schöne Gespräch, für das vielleicht auch mutmachende Gespräch, dass es immer noch Menschen gibt, die das trotzdem in die Welt tragen, auch wenn es weniger werden. Und vielen, vielen Dank, dass Sie heute unser Gast waren.
Ich bedanke mich bei Ihnen für die angenehme Atmosphäre.
Ja, gerne. Das war unser Exquisit-Podcast zum Thema das Gesundheitswesen in der DDR. Vielen Dank, dass Sie uns gelauscht haben. Den nächsten Podcast gibt es in einer Woche und jederzeit auch in der App der ARD Audiothek. Da finden Sie auch Podcasts für unterwegs. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit@mdr.de.
Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.
Und auch ein Tipp: Der Sachsen-Politik-Podcast, jede Woche mit dem politischen Geschehen in Sachsen. Dabei geht es um Herausforderungen und Chancen für die Politik im Freistaat. Und jeden Freitag hören Sie eine neue Folge in der ARD-Audiothek.
Sachsen ist
dieses herrliche, tolle, deutsche Bundesland mit so langer Tradition.
Und Politik in Sachsen ist zugespitzt.
Wir haben es geschafft, dass rechts geil ist und links ist dumm.
Ich hätte gehofft, dass die AfD mehr bekommt.
Ja, wenigstens scheint die CDU zu führen. Der Rest sieht relativ traurig aus.
Ich sehe im Moment keinen Politiker, der das wirklich mal in die Hand nimmt.
Politik in Sachsen ist kompliziert.
Auch wenn im Rahmen der Verfassungsmetaphysik nunmehr eine vermeintliche Verfassungserwartung herangezogen wird und proklamiert sei, es sei eben nur möglich, seine Ablehnung mit der Wahl eines Bewerbers zum Ausdruck zu bringen, vermag genau dies nicht zu überzeugen.
Politik in Sachsen ist drastisch.
Dieses Flugzeug, in dem wir uns befinden, das wird nicht weiterfliegen, sondern das befindet sich im freien Fall und im Sinkflug und wird irgendwann zerschellen.
Nach dem Motto, es ist nur eine Phase, Hase, das ist Quatsch. Wir haben eine letzte Chance bekommen.
Sachsens Landespolitik auf den Punkt gebracht. Ausgewogen, verständlich, hintergründig im Sachsen-Politik-Podcast von MDR Sachsen.
Ich lasse mir nicht von Journalistinnen und Journalisten etwas in den Mund legen.
Deswegen frage ich.
Aber bin der Meinung, dass wir hier beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind und dass wir hier Qualitätsjournalismus erleben.
Der Sachsen-Politik-Podcast in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
ARD